So, Martin, nachdem wir letzte Woche zugegebenermaßen ja eher die kleinen Fische hatten, da haben wir heute die richtig dicken Dinger am Haken.
Hoho.
Uiuiui. Große Versprechen im Filmmagazin, große Versprechen. Können wir das überhaupt einhalten?
Klar, immer.
Klar.
haben wir euch jemals enttäuscht? Also haben wir das jemals stimmt. nicht das gehalten, was wir euch versprochen haben?
Das stimmt, gerade besonders im Intro.
Ja.
Da gibt es immer haargenau das, was wir euch versprechen, gibt es dann auch am Ende im Podcast zu hören. Deswegen erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin. Nummer 158?
Ja.
59? Habe ich das?
158.
158, ja. Sehr gut.
Laut interner Zählweise.
Die ist ja auch nicht hundertprozentig korrekt, glaube ich.
Jein, kommt drauf an. Aber für uns ist sie korrekt. Also,
für uns
ja, wir haben bald, also ich sag mal, dauert nicht mehr lang. Dieses Jahr noch, nee, dieses Jahr schon mal nicht mehr. Nächstes Jahr haben wir dann die 200, Mensch, das ist schon echt lange.
Große Party.
Ja. laden wir euch alle dazu ein. Jetzt laden wir euch erstmal ein, zu kommentieren zu dieser Folge und zur vergangenen Folge. Und zwar auf filmmagazin.audio oder bei Instagram. Das ist so das Beste. Ich glaube, es reicht, wenn wir die beiden Sachen ansagen. Oder nee, noch mit mail at filmmagazin.audio als E-Mail-Möglichkeit. Dann diese drei Sachen, da könnt ihr uns am besten kontaktieren. Bitte alle anderen sozialen Netzwerke mehr oder weniger ignorieren.
Die sind uncool.
Die sind uncool.
Dann wir hoffen darauf, dass bald ein neues vielleicht irgendwo aufploppt.
Das
richtig cool ist. Ja. Also es wird dann wahrscheinlich wieder nicht, weil es dann irgendwann zu groß wird. Aber wenn dann irgendwann ein neues cooles Netzwerk kommt, dann sind wir auch da vielleicht
zu finden. Oder aber erstmal nicht. Ein öffentlich-rechtliches
Netzwerk. Ja.
Wäre auch mal was. Ist aber eine andere Debatte, glaube ich. Ist eine andere Debatte. Ja. Bis dahin, bei Instagram sind wir gut erreichbar. Und wir heißen Lukas, ich und du.
Martin.
Genau, ja. so steht's auf jeden Fall auf der Website. Muss man ja nochmal dazu sagen, wir haben ja immer ein paar neue Hörer pro Folge. Herzlich willkommen. Auch für neue Hörer müssen wir, glaube ich, jetzt nochmal einen kurzen Hinweis zum Thema dieser Folge geben. Und zwar ist es irgendwie ein Zweiteiler geworden, weil wir haben vergangene Folge, haben wir über Nebencharaktere und unsere liebsten Nebencharaktere, bestimmte Nebencharakterstypen gesprochen, die vielleicht sogar an manchen Positionen wichtiger sind als die Hauptcharaktere oder zumindest für den Fortgang der Geschichte nicht minder wichtig sind. Und dann haben wir uns diesmal gedacht, okay, dann machen wir doch jetzt mal echt mal Hauptcharaktere, weil passt so gut. Warum denn nicht?
Gut, ja. Ja, und das ist ja sowieso, wir haben es ja auch immer in der Folge auch schon mal ein bisschen angesprochen, weil du auch schon jetzt gesagt hast, dass die manchmal auch wichtiger oder zu kurzzeitig zumindest wichtiger sein können. Deswegen kommt man auch nicht drum herum, über die Hauptcharaktere zu sprechen.
Also,
deswegen passt das ganz, ganz gut.
Ich erwarte von dir auf jeden Fall, ich jetzt ein paar Bösewichte auch, weil in der vergangenen Folge hast du dich ja mit Bösewichten zurückgehalten, stimmt, ja. Weil du gesagt hast, nee, Bösewichte sind für mich Hauptcharaktere. So.
Wo ich dann tatsächlich jetzt gar keinen direkten, so viel kann ich schon verraten, keinen direkten Bösewicht. Also ich habe einen bösen Charakter habe ich mit dabei. Der ist eigentlich der Protagonist schon trotzdem.
Okay.
Deswegen habe ich jetzt mich nicht für weil das weiß ich nicht, vielleicht, ja, weil das wäre auch noch irgendwie nochmal eine eigene Liste, die besten Bösewichte.
Das machen wir mal noch.
Aber du hast recht, eigentlich hätte ich wirklich noch einen Bösewicht. Vielleicht fällt mir noch was aber noch zwischendurch ein. Zwischen coolen Bösewicht, den ihr nicht auf dem Schirm habt.
Ich habe auch nicht so wirklich ein Bösewicht. Okay, wir kommen trotzdem durch die Liste und machen einfach nochmal irgendwann die besten Bösewichte. Ist ja kein Problem, wir haben ja genug Zeit bis zur Folge 200, da müssen uns noch einige Themenideen einfallen. Übrigens, Themenideen könnt ihr uns auch gerne schicken. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Ja, oder?
Mhm. Klar. Ich würde sagen, ich fange dann diesmal, weil ich glaube, du hast beim letzten Mal das erste Mal dann deinen Charakter vorgestellt. Ich habe es auch so ein bisschen gegliedert, in quasi so Überkategorien und dann für mich den, den ich da gewählt habe, weil es bietet sich bei dir ein Thema auch sehr gut an.
Witzig. Beim letzten Mal haben wir das ja sozusagen, habe ich das ja gemacht.
Ja.
Und diesmal machen wir es umgekehrt, dann machst du das, weil ich muss ehrlich sagen.
Unabgesprochen.
Unabgesprochen, weil ich habe versucht, das in Überkategorien zu sortieren und mir ist es nicht so richtig gelungen. Ich habe da ein paar Vorschläge, da kannst du ja auch sagen, was du davon hältst, aber diesmal habe ich einfach nur Leute dabei.
Gut. Ist auch kein Problem. Dann kann ich ja kurz einen Exkurs, weil wenn man über Protagonisten, Hauptfiguren, Helden spricht, natürlich am meisten, also die Helden der Geschichte, dann landet man zwangsläufig beim Monomythos, bei der Heldenreise, bei Joseph Campbells Der Heros in 1000 Gestalten. Der hat sich fünf Akte oder drei Akte. Je nachdem. Am Ende läuft es auch gleich hier hinaus. Also Joseph Campbell war, glaube ich, in den 40er Jahren ist ein Literaturwissenschaftler gewesen, der hat sich mal angeschaut, ob es ein paar Ähnlichkeiten gibt in der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen und wie vor allen Dingen Figuren aufgebaut sind. Und da hat er dann entdeckt, ja, es gibt eine große Ähnlichkeit, die sich besonders halt in westlichen Erzählungen von religiösen Erzählungen bis andere Dramen oder so, auch im griechischen Theater, halt durchziehen. Und das ist dann wirklich die klassische Heldenreise. Und da hat er ein sehr einflussreiches Buch geschrieben, wie gesagt, Der Heros in 1000 Gestalten, wo wirklich diese Heldenreise nach der, glaube ich, ursprünglich 12 Punkte hat, wo quasi der Held dann zum Abenteuer gerufen wird, dann trifft er auf den Mentor, dann stirbt der Mentor, dann besiegt er irgendwann das Böse. Ganz am prominentesten hat sich George Lucas davon inspirieren lassen. Das folgt quasi diesem 12-Punkte-Plan fast 1:1 im ersten Krieg der Sterne. Natürlich auch Frodo in Herr der Ringe, Sigourney Weavers, Ellen Ripley in Alien entspricht das dem ziemlich auch 1:1. Aber ich habe mich mal für eine Figur entschieden, die es vielleicht nicht sofort da man dran denkt, wurde auch perfekt, auch weil zum Beispiel auch Neo in Matrix.
Die meisten funktionieren so, muss man einfach sagen.
Die meisten westlichen Hollywood-Geschichten.
Ja, das ist die westliche Erzählweise schlechthin eigentlich. Ne?
Ja, genau. Und da kommt auch ein gewisser Herr Truman, passt da auch sehr gut rein, finde ich, mich hier entschieden habe, für die Truman Show, gespielt von Jim Carrey, der hier wie ähnlich wie Neo in Matrix quasi merkt, dass die Welt um ihn drumherum ziemlich fake ist. Er ist nämlich der Hauptdarsteller in einer Reality-TV-Serie und er weiß es nicht, dass er dieser Hauptdarsteller ist. Fängt quasi im Laufe des Films an, das alles zu bezweifeln, was hier um ihn herum passiert. Dass quasi die gesamte Kleinstadt, in der er sein gesamtes Leben bisher verbracht hat, alles bloß fake ist und zurechtgezimmert wurde für ihn, damit sich das Leute dann anschauen können. Und er möchte fliehen. Das ist im Prinzip sehr eindeutiges Ziel für diesen Helden. Und seine Gegner könnten eigentlich nicht größer sein, weil er kämpft quasi im Prinzip gegen Gott persönlich. Gott in dieser Welt, das ist dann der Regisseur dieser Reality-TV-Serie, der wirklich auch im Mond sitzt. Quasi, der Mond ist das Fernsehstudio, sitzt im Mond dieser Welt, weil das so eine Kleinstadt ist, in der so eine riesige Kuppel drumherum gebaut wurde und alles quasi fake ist. Und auch halt der Mond nicht wirklich echt ist. Und deswegen kämpft er quasi einerseits gegen, wenn man so will, gegen den Gott dieser Welt. Er kämpft auch gegen die Gesellschaft, weil alle um ihn drumherum sagen immer, nee, Truman, bleib mal bitte hier. Und der Truman erzählt immer, dass er unbedingt halt wegreisen möchte, mal was anderes sehen will als diese Kleinstadt, die halt auch so aussieht wie so Abziehbild einer 50er Jahre US-Gesellschaft und einer solchen Kleinstadt. Und die ganze Gesellschaft sagt immer, ja, spar doch noch ein bisschen Geld. Du kannst ja auch noch später irgendwann mal reisen, wenn du wirklich mal alles gesichert hast und so auch eine Familie großgezogen hast, geheiratet hast, Kinder bekommen hast. Irgendwann später kannst du das alles mal machen, aber jetzt erstmal sparen. Quasi die Welt sagt ihm auch, dass er eigentlich nicht weg soll aus dieser erstmal zunächst heilen Welt. Und er kämpft auch irgendwie dagegen an, dass ihm der Kapitalismus am Ende zu dem ersten Influencer gemacht hat, ohne es zu wissen. Also der gesamte Film hat ja im Prinzip schon das Internet und das Influencertum vorweggenommen und Testimonials, die halt im Internet irgendwelche Produkte in die Kamera halten. Das macht hat der Truman schon, die Truman Show schon 1998 auch schon ein bisschen gezeigt, weil der Truman quasi halt auch immer wieder Produkte verkauft, ohne dass er es weiß, weil ihm immer wieder Leute was in die Hand drücken oder sagen, hier, dieser tolle neue Rasierer Truman, benutzt den doch mal. Der ist übrigens von dem und dem. Und dagegen kämpft er natürlich auch so ein bisschen an, gegen diese ganze konventionelle, konservative Art und Weise, Sachen zu verkaufen. Deswegen ist er ja im Prinzip auch ein Kampf um Freiheit und Emanzipation. Könnte es ein größeres Ziel geben? Ich glaube nicht. Das ist ja auch, was gerne mal in vielen Filmen erzählt wird. Und hier nochmal auf eine ganz interessante Art und Weise, einen ganz interessanten Twist. Und am Ende der Geschichte bekämpft Truman dann sogar seine größte Angst, weil ihm quasi auch die Welt um ihn drumherum erzählt hat, dass das Wasser ganz, ganz böse ist und dass er niemals das Meer betreten kann, weil ihm quasi auch ein Trauma aufgezwungen wurde, mehr oder weniger gesagt wurde, dass sein Vater während eines Seeunglücks umgekommen ist und Truman kann sich aber irgendwann selbst überwinden und kann dann wirklich quasi mit dem Boot entkommt er dieser Welt und landet dann am Ende dieses Sets, um dann wirklich in die echte Welt hinüberzutreten. Und das finde ich wirklich so. Es ist an sich einfach eine ganz großartige Idee, ein ganz großartiger Film, der, wie gesagt, auf so vielen Ebenen so interessant ist, so viele interessante Sachen anspricht. Und ich finde gerade, Jim Carrey spielt das so als typischer Normalo, wie ja viele Helden eigentlich sind, ne, eigentlich gar nicht so tiefgründig unbedingt. Also es, da wären auch viele Nebenfiguren sind vielleicht deutlich interessanter in ihrer Herkunftsgeschichte und so. Da ist Truman eigentlich recht flach, wenn man das so will. Aber das sind ja, das hatten wir auch schon in der letzten Folge besprochen, auch typisches Muster von solchen typischen Heldenreisen, dass dann der Held eigentlich nicht das Interessanteste ist. Aber er spielt das auch so irgendwie hinreißend, sympathisch. Und der spielt das auch mit so großer Klarheit, dass das so zwischen Drama, Comedy und eigentlich auch ein bisschen, ist eigentlich auch ein Horrorfilm, wenn man so will, weil er alles um ihn drum fake ist und alle Leute ihm was Böses, eigentlich wirklich was Böses wollen, wenn du so willst. Und das schafft er und der ganze Film so großartig, dass das wirklich eine Figur ist, für die man unbedingt sein will. Also man ist ja so auf seiner Seite und das ist auch so interessant, wie diese Welt aufgebaut ist, dass man mit ihm das mit quasi niederreißt, dieses Set, dann am Ende ja wirklich wortwörtlich wird dieses Set niedergerissen, zumindest wird ein Loch, entsteht ein Loch in diesem Set. Und da bin ich irgendwie als Zuschauer von Anfang an mit dabei und das ist ja irgendwie auch so. Ich emanzipiere mich irgendwie ein bisschen selbst mit Truman und will dieser Welt entkommen. Deswegen finde ich das für mich ein Paradeexemplar, wie so eine Heldenreise aussehen muss.
Ja, du hast ja auch schon mal, glaube ich, bei Filmwelten oder so sehr geschwärmt von der Truman Show.
Ja, das kann ich nochmal, konnte ich mal darüber schwärmen.
Man merkt kaum, dass das einer deiner Lieblingsfilme zu sein scheint. Mhm. ja, ich habe hier irgendwie 15 Namen aufgeschrieben, 15 Heldinnen und Helden, die mir so eingefallen sind in der Vorrecherche. Das sind natürlich für diese Folge ein bisschen viel, die will ich euch nicht
kleines
alle.
Kleines bisschen,
ja. Will ich nicht alle. Ich finde aber trotzdem, dass die alle wert sind, genannt zu werden. Deswegen habe ich mal hier so ein, oder sag mal, was heißt wert? Die sind nicht alle perfekt, nicht immer geile Filme, aber oder Serien, aber es ist interessant, drüber zu sprechen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal, lasse ich mal der einzigen Macht, die wirklich gerecht ist im Universum, den Vortritt, den Zufall. Ich habe die einfach mal in so einen Zufallsgenerator eingetragen. Und
das ist auch ein Zitat von Two-Face.
Weiß ich nicht genau.
Er sagt das irgendwann mal im
echt? Film. Das kann sein, ja. Mit Sicherheit. Ja, wir werfen jetzt diese Münze. Ja. Und als erstes rauskommt, wir gucken mal, wie viele wir schaffen einfach. Und der erste, der rauskommt, ist ein Strich. Warum?
Ist das eine Eins?
Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was da passiert. Also, ich habe als ersten Tanjiro Kamado und ich weiß nicht genau, wer von euch Anime-Fan ist. Ich bin ja ein bisschen dafür bekannt. Jetzt hat er natürlich als erstes, haben sich ein paar Anime-Charaktere drunter gemogelt, aber nicht so viel. Aber als ersten hat er auf jeden Fall Tanjiro gezogen. Und Tanjiro ist der Hauptheld aus Demon Slayer. Läuft gerade aktuell die dritte Staffel in Japan und auch auf weltweit natürlich nicht in der Synchronfassung, sondern in der mit Untertitel. Und Demon Slayer habe ich auch schon öfter erwähnt. So wie du die Truman Show schon öfter erwähnt hast, habe ich Demon Slayer schon öfter erwähnt. Und zwar als einen der handwerklich am besten gemachten Anime, finde ich, überhaupt. Also sehr sehenswert, was die Animationsgüte angeht, was die epische Erzählung angeht. Und auch den Mix zwischen Ernstem und Humor, also es ist ein typischer Shonen-Anime, also männliches Publikum, eher so ein bisschen, sag mal so zwischen, weiß ich nicht, in der Pubertät so angelegt, also das, was Dragon Ball auch ist. Man kann es vielleicht bezeichnen als ein modernes Dragon Ball ist auch ein komischer Vergleich, aber es hat auf jeden Fall eine enorme Zugkraft, würde ich sagen. Und Tanjiro ist eben der Hauptcharakter und den habe ich ausgewählt, weil er gar nicht so besonders ist, denn er ist der typische Shonen-Anime-Held. Also er ist eigentlich total vergleichbar mit Son Goku und mit Naruto.
Oder Ruffy.
Oder Ruffy, genau. Also die Hardcore-Fans der jeweiligen Genres werden jetzt bestimmt kommen und uns verprügeln, weil die haben alle ihre Eigenheiten und die sind natürlich alle überhaupt nicht vergleichbar. Und dann sagen, doch, sind sie. Das ist der gleiche Typ, der gleiche Charaktertyp. Die sind alle ein bisschen, um es positiv auszudrücken, gutmütig. Sie sind alle nicht so unbedingt hell. Sie sind sehr moralisch. Man kann sich komplett auf sie verlassen. Sie sind sehr, 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 also sie sind sehr freundschaftsorientiert. Sie haben eine feste Base an Leuten. Sie haben eigentlich einen Kompass im Herzen, der sie immer in die richtige Richtung treibt, sage ich mal. Also sie sind eigentlich so wie man als Held sein muss oder als Heldin. Wobei es trifft in dem Fall tatsächlich Held, trifft es glaube ich ganz gut, weil Shonen haben oftmals männliche Helden oder auch hier von also nehmen irgendeinen Shonen Anime, das sind die typischen Helden, also Shonen Kampf Anime würde ich sagen. Die sind alle
ja auch immer jung, oder?
Ja, die sind alle immer relativ jung, also die sind alle so in diesem auch in dem Alter, mit dem man sich natürlich identifizieren soll, ne? Viele von denen gehen auch zur Schule, das trifft auf Tanjiro jetzt nicht zu, er wird halt ein Demon Slayer, dann lernt natürlich auch, also schon auch irgendwie ein Schulpath, ne? Er ist so ein Nachwuchs-Demon Slayer, kann man es fast sagen. Naruto natürlich auch, ne, auf dem Weg zum großen Ninja, Son Goku zumindest, bis er dann irgendwann in den Hintergrund tritt und erwachsen ist, auch auf dem Weg hin zum wichtigen Super Saiyajin, zum Retter sozusagen. Tanjiro eben auf dem Weg zur Säule, zum richtigen Demon Slayer. Und deswegen finde ich aber diese Figur so spannend, weil die funktioniert ja tatsächlich seit Jahrzehnten. Das kann man so sagen. Und sie funktioniert auch immer gut seit Jahrzehnten. Also sie bietet eine Projektionsfläche für ganz viele junge Leute. Ich sage jetzt mal bewusst Leute, weil diese Rechnung, also ich habe keine Statistik dafür, wie viele Leute verhältnismäßig diese Animes schauen, ne? Aber wenn man sich hier in Deutschland so die Community anguckt und so, würde ich einfach mal behaupten, dass das nicht nur junge Dudes sind. Also diese Projektionsfläche und diese Art von Helden funktioniert offenbar auch bei ganz vielen anderen Personen, nicht nur bei männlich gelesenen oder sich selbst als männlich definierenden Personen. Wobei man auch fragen kann, ist das nicht auch ein bisschen, dreht das nicht alles immer in die gleiche Richtung? Ne? Natürlich gibt es auch ganz viele andere, vielleicht zieht der Zufallsgenerator ja nochmal jemand anderen aus dem Anime-Sektor, wo das vielleicht mal ein bisschen gebrochen ist. Aber ich finde die trotzdem uninteressant. Die sind immer gleich, sorry. Aber man kann trotzdem um die drumrum tolle Geschichten mit tollen Nebencharakteren, mit tollen Welten erzählen. Die stören dann einfach nicht. Weißt du, wie ich meine? Also die sind ja immer eine sichere Bank.
Das ist halt wie so eine Abkürzung, ne? Da muss halt eine Serie oder ein Film muss dann gar nicht mehr viel erklären, wenn er einfach so dieses Klischee, diese Hauptfigur einführt, dann hat man so viel mehr Zeit, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Dann kann man eben die Welt mehr forschen, dann kann man eben die Nebenfiguren ein bisschen ausbauen. Dann kann man eben die Action noch krasser gestalten, wenn man eben nicht noch irgendwie die Hauptfigur noch mal eine ganz andere Art und Weise findet, wie man das erzählt. Ja. Das ist auch cool, wenn man das auf jeden Fall macht. Aber ich kann auch verstehen, wenn man auf so gewisse Tricks und Abkürzungen zurückgreift, wo man so ein, zwei einfach kleine Hinweise hinstreuen muss und dann weiß eigentlich jeder Bescheid, okay, das ist so eine Figur, da muss jetzt nicht groß noch weiter was
verstehen. Genau, und das ist einfach ein wie soll ich sagen, das ist halt einfach ein Rezept, das funktioniert. Ne? Und ich glaube, weil du hattest vorhin ja die Heldenreise angesprochen, auch die Heldenreise ist einfach ein Rezept, auf das man sich verlassen kann. Also das muss man wirklich sagen, ich habe ja mal längere Zeit für einen größeren True Crime Podcast Skripte geschrieben. Und das sind zwar, natürlich, das sind Rechercheergebnisse, ne? da hat man nicht viel Flexibilität, was die Fakten angeht, logischerweise, ist auch gut so, wenn man journalistisch erzählt, aber du hast natürlich freie Hand, wenn du es transparent machst, wie du das erzählst. Und wenn man sich da, und das habe ich auch gemacht, wenn man sich dort diese Aktstruktur nimmt und auch so ein bisschen eine Heldenreise nimmt, ne, in dem Fall sind die Heldinnen meistens dann die Ermittler, ne, oder das Ermittlungsteam, oder eben kann man auch machen, der Hörende selbst, der dann sozusagen diese Stages durchläuft, das funktioniert. Also das ist wirklich so.
Manchmal sogar unbewusst, sogar, genau. Wenn man gar nicht aktiv sagt, ich mache das, sondern einfach so, ich erzähle jetzt einfach mal so, wie ich es für interessant finde, dann landet man meistens bei der Heldenreise,
weil man so kennt, sozialisiert sind. Natürlich, genau.
Das ist natürlich nichts, was in der DNA von uns steckt, aber also ein bisschen irgendwie auch schon, aber diese 12 Punkte unbedingt, diese Dreiaktstruktur, das ist noch wirklich was Gelerntes.
Ja.
Deswegen, obwohl ja trotzdem natürlich der Mensch, Erzählung liegt ja uns wirklich in der DNA. Deswegen ist so ein bisschen, es steckt auch wirklich in uns leider drin, muss man sagen, weil wir sehr gerne Geschichten erzählen.
Ja. Gut, also das war mein, das ist eigentlich ein schöner Anfang, der typische Shonen-Anime-Held.
Gut. Dann, ich hatte über den Helden, klassische Heldenreise, der Held durchlebt auch einen Wandel im Laufe seiner Geschichte, meistens zum Besseren. Es gibt irgendeine Art von Happy End. Er, das ist im Falle, wo ich in Truman gesprochen habe, er erkennt, dass er in einer Fake-Welt lebt und kann ausbrechen und er kann auch seine größte Angst, das Meer quasi überqueren. Das ist ja natürlich dann ein Held quasi vom Zero to Hero, aber es gibt natürlich auch das genaue Gegenteil, quasi ein Held, der sich was Schlechtes erarbeitet, der amoralisch handelt, der vielleicht irgendwann mal ganz oben ist, aber dann auch sehr stark fällt. Oder zumindest, wenn er etwas erreicht hat, wir als Zuschauerin das nicht unbedingt eigentlich für gut heißen können. Also die typisch graue Figur, die böse Figur, die dann auch im Fokus einer Geschichte stehen kann. Da wäre dann natürlich der Pate zu nennen, Michael Corleone, Al Pacino, der quasi vom Nobody zum Paten wird, zum Mafia-Boss. Carrie Mulligan in Promising Young Woman wäre auch so ein Beispiel, die aus sehr nachvollziehbaren Gründen quasi zum MeToo-Racheengel wird und Männer bestraft und das oder das Patriarchat bestraft. Aber man sagen kann, ist sie hier zu weit gegangen, weil sie dann wirklich auch die Grenzen des Legalen und auch Gewalt anwendet. Oder Gewalt anwenden lässt, ist auch ein bisschen sehr interessanter Film, wie er das auch macht. Aber das ist durchaus auch eine amoralische Figur. Dann natürlich auch There Will Be Blood, wäre auch so ein bekanntes Beispiel. Oder auch ganz bekannt Christian Bale in American Psycho. Auch als amoralischer Held, den man eigentlich nicht gut finden sollte oder nicht interessant finden sein sollte oder eigentlich nur angewidert sein sollte von einem Serienkiller, aber man irgendwie dann doch sehr fasziniert ihm dabei zuschaut, wie er seine Morde begeht. Ich habe mich aber für einen anderen entschieden. Ich habe mich für Louis Bloom entschieden, so heißt die Hauptfigur in Nightcrawler, gespielt von Jack Gyllenhaal, der einen Sensationsreporter am Ende spielt, der die Nightcrawler, so heißt es auch im US-amerikanischen im Medienbiss, das sind die Leute, die wirklich als erstes bei einem Unfallort sind, bei einer Kriminalitätsgeschichte, wenn ein Bankraub passiert ist, wenn irgendwo in einer Familienvilla eingebrochen wurde, Menschen erschossen wurde, das sind die ersten quasi, die Bilder den Fernsehstationen liefern. Das sind die Nightcrawler, die quasi die ultimative Sensationsgier befriedigen. Und das ist dann auch, was Louis Bloom dann quasi zu seinem Geschäft gemacht hat. Er ist Nightcrawler. Und warum fasziniert uns das? Zum einerseits bringt das Louis Bloom natürlich Geld ein, denn er natürlich exklusive Gewaltbilder liefern kann. Andererseits, er könnte es ja auch irgendwie anders haben. Also eigentlich, er will auch ein bisschen was anderes haben, was wir auch im Film so ein bisschen merken. Er ist nämlich ein ganz eigene Figur, ein eigener Kauz. Jack Gyllenhaal spielt das auch ganz, ganz großartig. Er sieht auch wahnsinnig abgemagert aus in dem Film, mit so ganz tiefen Augen, die so ganz weit aufgerissen sind, wie so eine Kamera, die dich quasi an, also wenn er dich anstarrt und einen Dialog oder einen Monolog führt, dann fühlt man sich als Zuschauer auch angestarrt, wie wenn eine Kamera auf ein Unfallopfer schaut. Also alleine diese Ebene finde ich super interessant. Und wie er dann halt immer weiter die Privatsphäre ignoriert, jegliche Form von Anstand verliert. Man aber trotzdem immer fasziniert ist, wie weit geht er noch? Das macht der Film auch durch sehr heroische Musik. Wenn er jedes Mal als erstes wieder am Unfallort angekommen ist, dann wird das wie gefeiert, wie wenn Held quasi den Drachen gelegt hätte, dann wird hier Jack Gyllenhaal gefeiert, dass er hier diese furchtbaren Bilder aufnehmen kann, aber dann für sehr viel Geld verkaufen kann. Und das ist, was wir dann auch merken, es ist natürlich auch große Anerkennung. Und er hat einfach diese Macht irgendwie in sich und er befriedigt dieses ganz innerste Gefühl, das hat ja irgendwie auch jeder von uns, wenn ein Unfall passiert ist, irgendwo, dass man da hinschauen möchte, was dort passiert ist.
Diesen Voyeurismus einfach, ja.
Voyeurismus in Perfektion und da ist Louis Bloom auch ein perfektes Abziehbild davon, der uns irgendwie, wir erkennen uns in ihm wieder, obwohl wir das gar nicht wollen, weil eigentlich alles, was uns sagt, nee, so wollen wir eben nicht werden. Und das finde ich gerade an dieser Hauptfigur so wahnsinnig interessant, weil man ja auch sagen könnte, man will das gar nicht, aber man kann sich dagegen irgendwie gar nicht wehren.
Naja, sein Job, also den er da hat in dem Film, seinen Job gibt's ja auch nicht ohne Grund. Ne? Den gibt's ja nicht, weil sich irgendjemand mal ausgedacht hat, ich stelle mir hier eine Reihe von Nightcrawlern hin, die einfach, weil ich Bock habe, das zu machen, das machen. Da gibt es ja eine Nachfrage danach, ne?
Ja. Absolut. Und das macht er auch sehr, sehr deutlich und setzt das auch zu seinem persönlichen Profit quasi ein, dass er weiß, ihr seid auf mich, oder die Fernsehstation, ihr seid auf mich angewiesen und er ist quasi jetzt nicht quasi in Fehler im System, er ist das System. Also das System braucht ihn halt auch und die Fernsehstationen brauchen ihn auch. Das ist zum einen auch gut, dass der Film das klar macht und deswegen funktioniert er auch als Figur so großartig, weil er eben für etwas steht. Es wird jetzt irgendwie auch nicht irgendwie seine Hintergrundgeschichte oder so groß erklärt. Naja, er fängt eigentlich als Kleinganove an, der so ein paar Raubzüge macht, aber nicht besonders erfolgreich und dann irgendwann halt das entdeckt für sich. Aber es wird jetzt nicht irgendwie noch seine Kindheit oder so noch groß aufgezählt. Das wäre auch total unnötig gewesen. Das funktioniert auch so perfekt und deswegen ist dieser Film auch super knackig und funktioniert so gut. Deswegen ist das für mich so auch ein perfekter amoralischer Held, der mit einem super spannenden Thema das super interessant erzählt.
Ich habe tatsächlich Nightcrawler gesehen, jetzt als du es gesagt hast und ich mir hier die Bilder angeguckt habe mal, aber ich habe kaum Erinnerungen dran. Ich weiß nicht warum.
Da musst du noch mal
gucken, ja. Da hat man zweimal Spaß mit einem Film, wenn man den einfach wächst. Also es ist aber auch schon, ich weiß gar nicht, von wann ist der Film?
14, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich habe den damals geguckt, als er rauskam. Das ist jetzt mittlerweile, überleg mal, das ist ja schon fast 10 Jahre.
Ich weiß nämlich noch, ich hatte den 2-3 Mal jetzt schon gesehen und ich hatte den einmal dann gesehen kurz nachdem diese Germanwings-Maschine abgestürzt ist, 2015.
Ja.
Und ich weiß noch, wo ich den damals dann nochmal dann gesehen hatte, ich fand einen Tick zu übertrieben fast. Also einen kleinen Tick, wo ich gesagt habe, vielleicht bei uns in Deutschland wäre das so nicht möglich oder da gibt es nicht diese Art von Sensationsgier. Aber dann ist halt dieser Absturz der Germanwings-Maschine passiert, wo dann auch ein ganz großes mediales Echo passiert ist oder großes Interesse daran war, was dieser Pilot, der hier erweiterten Suizid begangen hat, woher der kommt, da wurde sein Name erzählt, dann wird quasi groß auf eine große deutsche Zeitung gedruckt. Man kann sich denken, welche Zeitung das war. Und dann, es hat 1:1 eigentlich das bestätigt.
Ja.
Das sind alles Nightcrawler quasi oder Daycrawler gewesen, die dann an diesen Geschichten interessiert sind.
Ich glaube, wir haben halt ein anderes Mediensystem sowieso, aber auch so eine andere Medienkultur. Bei uns funktioniert, ist es ein bisschen anders. Also es gibt ja nicht, wenn man das aus den Staaten so kennt, so diese, wenn irgendwo was Kleines, Regionales passiert und dann stehen da plötzlich 8 Ü-Wagen von lokalen Fernsehsendern, so ist es bei uns ja nicht. Aber es ist anders. Ich glaube auch, es ist anders.
Und es kann auch schlimm sein.
Ja, also auf jeden Fall.
Ist anders schlimm dann in den USA oder anders schlimm in Deutschland, aber Louis Blum hätte auch in Deutschland Erfolg gehabt. Vielleicht dann mit anderer, aber mit seiner Denkweise wäre auch hier erfolgreich gewesen.
Dieses Berufsbild gibt es bei uns kaum. Sagen wir es mal so, deutlich weniger.
Aber ich glaube trotzdem, er würde trotzdem jetzt, wäre kein Außenseiter oder würde irgendwie auf Taubohren treffen.
Nee, das glaube ich auch. Genau, dann gucken wir mal, was der Zufallsgenerator jetzt aus. Oh, das ist auch interessant. Ich komme von einer Projektionsfläche in die andere Projektionsfläche und bin jetzt mal so in den 80ern angelangt. Da gab es nämlich eine Reihe und da habe ich tatsächlich mehrere Beispiele in der Liste und wenn jetzt nochmal einer kommt, ignoriere ich ihn. Aber ich hab John McClane. Ich fand den als Figur irgendwie immer interessant, weil der sozusagen durch die Zeit durch immer funktioniert. Der hat ja auch, das sind ja auch unterschiedliche Filme aus unterschiedlichen Zeiten, ne? Letztlich ein bisschen nachgelassen, glaube ich, diese Filmreihe. Minimal. Aber ich fand da spannend, mehrere Sachen finde ich daran spannend. Erstmal natürlich dieses 80er-Jahre-Ding, ne? Man baut diesen männlichen Actionhelden-Typen auf, die dann sozusagen ihr Klassentreffen bei Expendables feiern, kann man sagen. Also all diese kann man genau in diese Liste reinlegen, ne? Und zwar all ihre Figuren, also Schwarzenegger, ne? Ob das nun ein, gut, Terminator ist nochmal ein bisschen anders, interessanter, aber Schwarzenegger mit seinen Figuren, ob das heute auch Jason Statham ist, aber es hat trotzdem kaum jemand von denen geschafft, finde ich, ne? Außer jetzt vielleicht noch ein Rambo, aber erst ab Teil 2, den habe ich nochmal separat auf der Liste, vielleicht kommt er noch, weil den finde ich wieder ganz anders. Der ist nämlich ab Teil 2 ist er genau das, Teil 1 nochmal ganz anders bei Rambo, was ihn nochmal besonders interessant macht, aber es hat kaum jemand geschafft, finde ich, so eine starke Figur zu sein, an einen Schauspieler gebunden zu sein, und trotzdem dieser Actionheld zu sein. Weißt du, bei allen anderen ist es so, ja, das ist ein, weiß ich nicht, ein Jean-Claude Van Damme-Film. So, oder das ist ein Schwarzenegger. Und im Prinzip spielen die ähnlichen Rollen, ne, den 80er-Jahre-Helden nur mit anderen Personen, mit anderen Figuren. Und John McClane ist aber jemand, der sich irgendwie gehalten hat. Den kennt man auch, ohne unbedingt sagen zu müssen, wer der Schauspieler ist, ne?
Das fand ich schon sehr synonym mit Bruce Willis, glaube ich.
Es ist schon sehr synonym mit Bruce Willis, aber Bruce Willis hat ja durchaus auch andere gespielt, ne? Die auch so Abziehbilder von John McClane waren, aber John McClane ist schon eine feste Figur. Das fand ich immer spannend und trotzdem auch irgendwie unspannend. Also es ödet einen auch, irgendwie dann an. Und ich finde, dafür ist John McClane auch eine gute Symbolfigur. Der war einfach auserzählt. Der hat 2, 3 Filme lang gut funktioniert. Vielleicht noch im 4. dann mit diesem ganzen Digitalen, da hat er auch nochmal was ausgesagt. Das war nämlich dann wirklich der, ich sag mal, der Boomer, der dann jetzt auf die ganzen neuen Technik-Sachen und dann ein paar coole Sprüche loslässt, was jetzt für, no offense, aber für Mid-50er irgendwie vielleicht einen Wiedererkennungswert hat, so. Aber dann war es auch zu Ende. Hatte seine Zeit, und zwar in den 80ern.
Das stimmt. Obwohl ich zumindest ganz interessant finde, dass er im Gegensatz zu Stallone und Schwarzenegger ja schon als körperlich ganz anders aufgebaut war und dem diese Supersoldaten waren mit dem super krassen Buddy und quasi auch Bodybuilder-Buddy, wo sich Supersoldaten schon ausgesehen haben, also quasi Captain America schon waren vor Captain America.
Ja.
Und Bruce Willis ja schon ganz konkreten ein bisschen mehr Everyday-Man halt natürlich dann gerade im ersten Teil, aber da noch besonders betont, dass quasi ein einfacher Polizist, der im Unterhemd die Welt retten kann oder halt dann in dem Fall die Plaza?
Nakatomi Plaza.
Terror, genau. Das quasi da alleine retten kann, aber jetzt nicht so quasi die ganze USA quasi in seinem Superbuddy. Ja. Das jetzt nicht.
Ich meine, vielleicht sind das auch schon so ein bisschen die 90er, die da mit reinspielen. Weil ich meine, er kam ja, glaube ich, der erste Stirb langsam, kam ja 88, glaube ich. Da hatte man ja sich vielleicht an diesen ganzen Hardcore-Dudes schon satt gesehen.
Kleines bisschen vielleicht.
Ja, also ich sag mal, diese ganzen anderen 80er-Helden oder viele andere 80er-Helden, auch so ein Chuck Norris oder so, die waren ja Anfang der 80er ganz groß und dann in den 90ern war eigentlich nur noch Käse. Und Stirb langsam geht ja sozusagen Ende 80er erst los. Vielleicht hängt das miteinander zusammen, das müssen wir mal genauer angucken. Aber er stach für mich dann immer ein bisschen raus. Auch dadurch, was du sagst natürlich, ne, dass er nicht so dieser, klar war er sportlich und durchtrainiert und so, aber er war ja schon eher der Schwiegervater.
Ja, ne? Er wäre auch, ja.
Mehr Schwiegervater als Bodybuilder.
Das stimmt. Ja, gut, dann würde ich mit meinem weitermachen. Ich hatte ja bis jetzt dann 2 Figuren gehabt, die eine Wandlung schon durchnehmen. Die haben quasi schon am Anfang passiert irgendwas, was in Gang setzt, eine Reise. Aber es gibt natürlich dann da auch nochmal eine Variation der Heldenreise, nicht ein Held, der sich gar nicht verändert, der quasi gleich bleibt. Das klingt erstmal ziemlich langweilig. Warum sollte ich mir einen Film anschauen, wo der Charakter am Anfang genauso in der gleichen Position steht, wie am Ende steht? Das kann aber auch sehr effektiv eingesetzt werden, wenn man quasi den Idealisten, so habe ich das mal genannt, aufbaut. Jemand, der sich auf irgendeine Art und Weise treu bleibt. Dabei Paddington zum einen Ding zu nennen. Paddington der Bär, der quasi mit seiner Nettigkeit beweist, dass man andere Menschen damit aufzeigen kann, dass sie falsch liegen oder dass Nettigkeit auch Nettigkeit selbst produziert. Und das ist nämlich auch die große Stärke dieser Idealistenheldenfigur. Er verändert sich nicht, aber er verändert halt die Umgebung um sich. Oder er versucht es zumindest, die Umgebung zu verändern. Da wäre zum Beispiel auch Superman. Eigentlich ist Superman die perfekte Figur für der Idealist. Deswegen hat vielleicht auch Henry Cavill Superman nicht so gut funktioniert, weil da hat man das eben nicht probiert. Da hat man versucht, ihn eben als Depri-Helden aufzubauen. Statt ihn halt, wie der Film ja eigentlich behauptet, dass sein S auf der Brust für Hoffnung steht und dass er eigentlich besser sein muss als die Menschen. Aber irgendwie haben das die Filme dann vergessen, irgendwie immer mal wieder zu erzählen, weil eigentlich würde so eigentlich, glaube ich, sehr gut eine Superman-Figur funktionieren. Marty McFly aus Zurück in die Zukunft ist auch so eine Figur, die ist eigentlich über 3 Filme verändert, die sich kaum. Der ist eigentlich am Anfang, in den ersten 5 Minuten, genauso wie er am Ende des 3. Teils ist. Er hat aber natürlich trotzdem viel durchlebt und ist so sympathisch. Und ist stets immer das Gute und dass alles gut läuft. Deswegen funktioniert es auch. Aber die Figur, für die ich mich entschieden habe, weil der wurde dann nämlich eingesetzt, um zu zeigen, dass was falsch läuft in unserem System, weil man Idealisten in einer korrupten Welt hat. Das ist Frank Serpico, der auch im gleichnamigen Film Serpico die Hauptrolle spielt, gespielt von Al Pacino. Und Frank Serpico war ein echter Polizist, der in den 50er Jahren gearbeitet hat und er war nicht korrupt. Er ließ sich nicht bestechen. Und das kam nicht so gut an, weil alle anderen um ihn drumherum waren korrupt, haben Bestechungsgelder angenommen, haben Zeugen gefoltert, Gewalt angewandt, haben sich quasi Geld von Mafia-Bossen in die eigene Tasche gesteckt, waren Rassisten, alles drum und dran. Und Frank Serpico hat versucht, das zu verhindern, hat diese Leute gemeldet, hat immer Nein gesagt. Und das über den gesamten Film sagt er Nein. Und er bekommt die volle Breitseite des Systems zu spüren, dass er das nicht hören will und nicht möchte. Und das ist sehr tragisch auf der einen Seite, aber auch super interessant dadurch, dass er stets seinem Wertekompass treu bleibt und quasi an einem System am Ende scheitert, das einfach nicht zuhören möchte und sich auch nicht verändern möchte. Das ist gerade so ein Film, der auch irgendwie aktueller ist. Also der war in den 70er Jahren, wo er rausgekommen ist, super aktuell, aber irgendwie heute. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie in heutigen auch Demonstrationen gegen Polizeigewalt, ob da Frank Serpico irgendwie als Figur noch funktionieren würde, wenn man den da vielleicht doch mal aufgreift. Wenn nicht, wäre das hier nochmal eine Erinnerung an Leute, das könnt ihr das gerne mal nutzen. Ist ein großartiger Film. Al Pacino sowieso zu seiner Prime-Zeit. Ich habe dich auch schon ein paar Mal erwähnt, 70er Jahre und Al Pacino passt immer gut. Und hier auch ein ganz, ganz hervorragender Film, der auch optisch, was sie ganz interessant machen, ist, dass er am Anfang, wo er als Polizist anfängt, ist er noch mega gestriegelt, quasi perfekt rasiert, Kurzhaarschnitt und so. Und je länger der Film wird, desto mehr sieht er aus wie ein Hippie. Lässt sich quasi im Bart stehen und so, eine lange Frisur. Und damit wird quasi auch, also er verändert sich, wie gesagt, selbst nicht. Er bleibt weiterhin sich seinem Kompass treu. Aber er optisch setzt er sich auch immer mehr von seinen Kollegen ab, weil er halt wirklich aussieht wie ein Hippie. Und quasi total auffällt auch. Weil natürlich auch jeder weiß, dass dieser Typ, man den eben nicht bestechen kann und er sich ständig beschwert bei den Vorgesetzten, dass wieder das und das Schlechtes passiert ist bei der Polizei. Und allein das spielt natürlich auch wieder Al Pacino mit seinem typischen Temperament, mit seinen Ausfällen, mit seinen Wutanfällen, weil auch um ihn drum herum all das Private auch zusammenfällt. Also er kann auch eigentlich keine Beziehung führen, weil er einfach so sehr Idealist ist und da sich daran an diesem System so sehr zerreibt. Aber das ist, wie gesagt, super spannend zu sehen. Und weil es ein 70er-Jahre-Film ist, leider auch sehr tragisch. Also ist nicht, man kann sich auch den Wikipedia-Artikel durchlesen. Es ist nicht so, dass er gestorben ist oder so. Aber das System will sich nicht verändern. Und daran konnte auch ein Frank Serpico nichts dran ändern. Aber das mal zu sehen mit dieser Figur, mit so einer Konsequenz, mit dieser typischen 70er-Jahre-Realismus, nenne ich es mal, also wie diese Filme halt damals funktioniert haben. Nicht so halt so glossy wie dann die 80er und 90er Jahre, sondern das mit einem hohen Realismusanspruch, der natürlich trotzdem stilisiert ist. Aber das ist dann, wie gesagt, auch gerade Al Pacino zu seiner Prime-Zeit, nenne ich es mal, der schon quasi am Anfang seiner Karriere seinen schauspielerischen Zenit mehr oder weniger hatte, da schon seine besten Rollen, mit seiner besten Rollen natürlich auch nachher gute Rollen gespielt. Aber hier irgendwie auch nochmal, ist das immer super spannend zu sehen, mit welcher Kraft er das spielt. Und Frank Serpico selbst hat auch mal gesagt, dass ihn Al Pacino besser gespielt hat als er selbst. Das hörte ich, war auch ein ganz, ganz gutes Kompliment.
Das kann man auf jeden Fall machen, ja. Oder kann man auch annehmen.
Kann man auch mal annehmen.
Kann man auch mal annehmen. So, ich ziehe mal wieder. Mhm. Und ich bin, in der letzten Folge Nebencharaktere aufgehört mit meiner Präsentation für eine Mentorin, die nicht so richtig eine Mentorin ist, aus Neon Genesis Evangelion. Und wir sind wieder bei Neon Genesis Evangelion, weil die hat figurentechnisch tatsächlich sehr viel zu bieten, die Serie. Und ihr Hauptcharakter ist Shinji Ikari. Und der, würde ich sagen, ist das Gegenteil von dem, was ich vorhin über Tanjiro gesagt habe, als Shonen-Charakter, denn der ist nämlich wirklich genau das Gegenteil. Der ist anstrengend, der ist unentschlossen, der ist traumatisiert, der ist... Es fällt bei seinen Handlungen, die er manchmal macht, fällt es einem sehr schwer, ihn zu mögen. Er geht einem richtig auf den Nerv. Irgendwann geht er einem richtig auf den Nerv einfach. Er ist eigentlich das Gegenteil von einem Hauptcharakter, mit dem man sich gerne identifiziert.
Er tut ja auch anderen physische Gewalt an. Psychische Gewalt.
Und ja. Aber genau wegen all dieser Eigenschaften ist er näher an einem echten Menschen dran, als diese anderen Projektionsflächen, in denen man sich gerne sieht. So. Also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man an bestimmten negativen Eigenschaften von Shinji Ikari vielleicht auch eigenen Fehler entdeckt, vielleicht auch in der Vergangenheit eigene Sachen entdeckt, die man mal genauso gemacht hat oder wo man ähnlich gehandelt hat, für die man sich dann schämt. Deswegen mag man Shinji nicht. Also ich glaube, er ist näher an einem echten Menschen dran als die anderen. Und auch deswegen ist er eine sehr, sehr interessante Hauptfigur, muss man wirklich sagen. Auch wenn es mir immer wieder, also ich habe die Serie ja schon öfter gesehen, wenn es mir immer wieder auf den Keks geht, ihn zu sehen und seine Entscheidungen mitzuerleben. Und ich denke mir jedes Mal so, oh nee, wieso?
Warum? Aber wie gesagt, weil man sich wirklich auch da selber vielleicht erkennt oder zumindest diese Gedanken vielleicht auch schon mal hatte oder das trotzdem nachvollziehen kann. Er kommt aus einem sehr düsteren, dunklen Ort.
Ja.
Aber das ist ja trotzdem irgendwie nachvollziehbar und ist gerade das Erschreckende, weil, oder dass die Serie halt durchspielt, was wäre, wenn so einem Menschen, der so schon zerbrochen ist, an dem noch weiter ganz halt gerüttelt wird und ja quasi noch irgendwie das gesamte Schicksal der Menschheit irgendwie noch auf seinen kleinen zerbrechlichen Schultern das Ganze tragen muss. Ja. Was würde mit solch einem Menschen passieren? Die traurige Antwort liefert diese Serie. Ja. Und gerade das macht es natürlich auch so großartig.
Auf jeden Fall. Genau. Also Shinji kann man, wollte ich nicht unerwähnt lassen, also war ja jetzt auch irgendwie Zufall, aber ein schöner Zufall.
So, dann wir haben jetzt viele über Heldenreisen gesprochen und wie wir im Westen häufig Geschichten erzählen. Es muss aber natürlich noch andere Wege geben, wie wir Geschichten erzählen können. Und da gab es schon genügend schlaue Leute, die das auch schon festgestellt haben und mal Alternativen vorgeschlagen haben. Und eine der bekanntesten Theorien, wie man auch eine Geschichte erzählen kann, ohne der klassischen Heldenreise zu folgen, die hat Ursula Le Guin mal aufgestellt, auch eine Literaturwissenschaftlerin unter anderem gewesen. Und sie hat auch mal explizit dann die Heldinnenreise aufgestellt. Das sollte man nicht verwechseln, also nicht einfach, dass die Person dann weiblich ist, die Hauptfigur. Das muss nicht sein, das kann sein, aber die weibliche oder die Heldinnenreise, das kann auch ein Mann sein, aber im Gegensatz zu der klassischen Heldenreise soll eben nicht durch Eroberung und Zerstörung quasi der Held dem der Umwelt seinen Willen auftragen. Das kann ja selbst zu einem guten Ziel sein, wie es Luke Skywalker macht, indem er halt den Todesstern zum Explodieren bringt, sondern die Heldinnenfigur soll halt durch ihre Erfahrungen, durch gesammeltes Wissen und vor allen Dingen durch ihre Verbündeten in Wechsel, in Wandel durchmachen. Also Le Guin hat das mal auch so beschrieben, wie eine Art Taschenmetapher hat sie da benutzt, dass die Heldin auf ihrer Reise verschiedene kleine Erfahrungen macht und das dann wie ein Stein dann in eine Tasche packt. Dann geht sie irgendwo anders hin, macht eine Erfahrung, packt diesen Stein wieder in ihre Tasche. Und so soll dann ein Film kann auch ein Film oder eine Narration aufgebaut sein. Das kann natürlich auch im Theater, in der Oper oder in einem Videospiel passieren. Ist ja unabhängig relativ vom Medium. Und dass man so eben auch Geschichten erzählen kann, wo es eben nicht darum geht, irgendetwas besiegt werden muss, dass man auch irgendeine Form von meistens physischer Gewalt anwenden muss, selbst wenn sie auf irgendeine Art und Weise gerechtfertigt oder moralisch vertretbar ist, dass es da auch andere Art und Weisen gibt, Geschichten zu erzählen, die sich auch nicht nur auf eine Figur unbedingt konzentriert, sondern wirklich die Verbündeten in der Hauptrolle spielen. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante, gute Theorie. Sie hat auch Romane geschrieben, die in diese Richtung gehen, aber es gibt relativ wenige Filme, die das mal versucht haben, durchzuexerzieren, wie das aussehen würde, wenn man so mal einen ganzen Film gestalten würde. Entspricht das überhaupt unserer Art und Weise, Geschichten zu konsumieren? Aber dieses Jahr ist tatsächlich ein großer Film erschienen, der das tatsächlich mal durchexerziert. Den habe ich ja nicht mit reingenommen, aber ich würde trotzdem kurz über ihn sprechen. Das ist zumindest nicht mein Beispiel, weil ich ihn am Ende nicht hundertprozentig gelungen finde, aber sehr interessant. Das ist Strange World von Disney, tatsächlich produziert Animationsfilm. Hast du den gesehen, Lukas?
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe eine Kritik dazu gehört und ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Genau, da geht es quasi auch darum, dass wir in irgendeiner Art Fantasy-Welt leben, in dem es eine Ressource gibt, um die Energieressource schlechthin, das ist eine Art Pflanze, die in sich Energie trägt, quasi eine Batteriepflanze, wenn man so will. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr, irgendeine Krankheit geht quasi um und dann geht ein Forscherteam quasi auf der Suche, was hier schiefgelaufen ist, um irgendwie den Ursprung dieser Krankheit zu finden. Und da gibt es dann noch eine Szene im Verlauf des Films, wo drei Charaktere, die quasi drei Philosophien vertreten, ein Brettspiel spielen. Und da wird genau dieses durchexerziert. Die eine Figur möchte das große Böse töten und vernichten, um dann diese Pflanze zu retten. Die andere Figur möchte irgendwas erobern, um quasi dann auch dieses und quasi alles unterjochen und diese Welt beherrschen, kolonialisieren, um dann diese Pflanze auch zu beherrschen. Und die dritte Figur, wofür dann halt die Moral sein soll, die sagt eben, nein, wir müssen gemeinsam mit der Umwelt zusammenleben, um das hier zu erreichen. Wir können nicht einfach jedes Mal irgendwas zerstören, sondern wir müssen halt lernen, mit unserer Umwelt klarzukommen und sie nicht zu zerstören, sondern halt in einer Art Symbiose mit der Umwelt zu leben. Das ist natürlich auch eine große Metapher auf den Klimawandel, aber halt auch genau die Theorie von Le Guin. Und es gibt dann auch im Film keinen zentralen Bösewicht tatsächlich. Also es ist tatsächlich auch, die Charaktere müssen einfach etwas lernen und akzeptieren, was die Konsequenz dieses Wissens ist. Ich finde den Film nicht hundertprozentig gelungen, oder ich sehe auch durchaus, dass es Schwierigkeiten gab. Also man merkt richtig, dass der Film mit sich kämpft, und das ist eigentlich diese klassische Erzählweise, die ist die ganze Zeit noch im Hintergrund zu spüren. Aber trotzdem super interessanter Film, wenn ihr euch den mal anschauen wollt. Ist mal auch trotzdem sehr zu empfehlen. Optisch, wie gesagt, auch auf Disney-Animationsniveau, wie man es kennt. Und auch trotzdem sehr radikal irgendwie in seiner Art und Weise, Geschichte zu erzählen. Für Disney eigentlich sehr, sehr untypisch. Also da lässt der Kapitalismus auch mal kapitalismuskritische Erzählungen zu. Das ist ja auch eine Stärke des Kapitalismus, dass er sowas auch machen kann. Der Film war leider auch nicht besonders erfolgreich, was dann wieder auch eine These dafür ist, dass sich solche Geschichten einfach schlecht erzählen lassen. Aber trotzdem eine kleine Empfehlung, der hier zumindest reinpassen würde für eine Heldinnenreise. Ich habe mich nochmal für einen anderen Film entschieden, der so, ich habe es mal halbwegs da reingequetscht, damit es für mich funktioniert. Also ein bisschen passt es auch. Ein Film, über den ich auch schon gesprochen hatte, ist nämlich Everything Everywhere All at Once. Evelyn, gespielt von Michelle Yeoh, ist für mich auch im Prinzip auch eine klassische Heldin im Sinne von Le Guins These, weil sie ja auch quasi das Multiversum nicht alleine retten kann, sondern sie muss quasi irgendwie versuchen, dass ihre Familie nicht auseinanderbricht. Und wie macht sie das? Indem sie halt irgendwie lernen muss, dass die Nettigkeit ihres Mannes keine Naivität ist, dass sie muss irgendwie lernen, dass ihre Tochter zu akzeptieren, aber auch gleichzeitig loszulassen. Und sie muss auch irgendwie lernen, mit ihrem Vater mal richtig zu sprechen und zu sagen, was in der Vergangenheit von ihr passiert ist. Und sie kann das quasi nicht durch ihre krassen Martial-Arts-Fähigkeiten, die sie im Verlauf des Films lernt. Damit kommt sie ein Stück weit weiter, aber dann am entscheidenden Punkt muss sie eine emotionale Reife erlernen, die sie eben nur dadurch erlernen kann, dass sie auf ihre Familie, auf ihre Verbündeten, auf ihre Freunde hört. Und deswegen passt das für mich am Ende, dass halt das auch ein Film ist. Es gibt auch am Ende so eine Szene, wo die gesamte Familie quasi sich festhält und nicht will, dass die eine Figur quasi in ein schwarzes Loch tritt. Wenn den Film nicht gesehen hat, klingt das vielleicht ein bisschen kryptisch, aber wenn der gesehen hat, wisst ihr, was ich meine. Dass das nur zusammen funktioniert und eben nicht ein Held, eine Heldin mit ihrem Willen quasi sagt, nein, das Multiversum muss weiter existieren, sondern das geht eben nur, wenn man Wissen sich aneignet und emotionale Reife erlangt.
Ja, ja, ja. Toller Film. Ich hab auch dieses Problem, ne? Ich weiß nicht, wie dir das ging, also mir ging das so, und das ist auch einfach sicher eine Prägungssache, als ich die Liste hier angefangen habe, und jetzt hat der Zufallsgenerator mich auch im Stich gelassen, und nur Männer ausgespuckt bisher. Es gibt da einen deutlichen Männerüberschuss, ja. Was Hauptfiguren
angeht. Ist schon besser geworden natürlich auch mit den Jahren, aber ja, es ist gerade, wenn man die großen Klassiker sich anschaut, die großen Filme aus von früher, das sind eigentlich zu 90%
immer Männer. Wir verlinken mal eine Studie unten in den Shownotes. 2021 hat sich das mal jemand angeschaut, das Center for the Study of Women in Television and Film, wie viele Hauptrollen eigentlich in US-Filmen von Frauen besetzt werden, wie viele Hauptrollen, und das sind nur ein Drittel. Also zwei Drittel sind Männer, und da sind wir im Jahr 2021. Ne? Da kann man sich, wenn man sich die 80er anguckt, ist kein Wunder. Also da war wirklich, muss man wirklich sagen, da war Alien die absolute Ausnahme und was ganz, 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 ganz Neues, Krasses. Ne? Das ist schon krass, das ist bei diesen ganzen, also bei Shonen-Animes natürlich auch so, ist bei Animes insgesamt nicht so. Da gibt es ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Aber ich wollte dann gerne nochmal, deswegen habe ich den Namen, den Zufallsgenerator jetzt rausgelassen, weil ich wollte jetzt wirklich noch ein paar, ich habe tolle Hauptfiguren auf der Liste, weibliche Hauptfiguren. Und ich habe zum Beispiel noch eine Überkategorie, das Duo. Also eine Hauptfigur, die quasi geteilt ist. Also es sind zwei. Und die Serie, in dem Fall eine Serie, funktioniert nur, weil es zwei sind. Und das ist nicht Sam und Dean Winchester. Ich habe ja Frauen versprochen, und über Supernatural habe ich wirklich schon häufig gesprochen. Nein, es sind Lorelei und Rory Gilmore aus Gilmore Girls. Die funktionieren auch nur zu zweit. Und dann, da kann mir auch keiner erzählen, dass das eine Nebenfigur ist. Es ist nicht wahr. Mhm. Also es funktioniert nicht. Und es sind einfach zwei Hauptfiguren, die gleichberechtigt Hauptfiguren in dieser Serie sind. Und das macht es total interessant, weil die Serie lebt natürlich auch unglaublich von den Schlagabtäuschen dieser, also Mutter und Tochter, die ja, nur ganz kurz die Background-Geschichte, ist bei mir auch schon eine Weile her, dass die Lorelei ist quasi eine alleinerziehende Mutter und ist quasi mit ihrer, ja, gerade in der Pubertät befindenden Tochter, ja, gibt es dann ab und zu mal Probleme und wir begleiten dann das Leben der beiden über 7 Staffeln gab es, also 7 Jahre, ist noch so eine klassische TV-Serie, die so über Jahre aufgebaut war und ich glaube, Rory fängt dann auch irgendwann an zu studieren und es gibt dann so drei wichtige Männer in Rorys Leben, die natürlich dann immer wieder auftauchen und verschwinden und so weiter und auch in Loreleis Leben gibt es dann Männer und das ist immer ein riesiger, guter Schlagabtausch, es gibt Streit zwischen denen und sowieso die Ideengeberin ist ja eine der wichtigsten, größten oder würde ich sagen auch besten Schreiberinnen in Hollywood, Amy Sherman Palladino, die auch zum Beispiel The Marvelous Mrs. Maisel als Autorin und Regisseurin geschrieben hat und das ist einfach wahnsinnig gut, wie diese Dialoge geschrieben sind. Das geht wirklich Schlag auf Schlag und also diese Serie macht wirklich unglaublich viel Spaß, muss man ehrlich mal sagen. Die spielt sich nur in so einer typischen, muss man auch sagen, weißen amerikanischen Vorstadt ab. Also da hat sie echt noch Nachholbedarf.
Mit reichen Großeltern.
Natürlich mit dann sehr reichen Großeltern. Wobei auch da gab es ja von Netflix dann 2016 eine, oh, ist auch schon wieder so lange her, ist der Wahnsinn, von Netflix so eine 4-Folgen-Staffel sozusagen, wo es so 90 Minuten Länge Filme gibt, die versucht so ein paar Sachen zu aktualisieren. Funktioniert auch noch, finde ich, ganz gut. Da spielen dann diese drei Männer auch nochmal eine Rolle in Rorys Leben und ja, der, also für mich auch ein ganz schöner Witz. Einer dieser Männer heißt Dean und ist aber der Schauspieler von Sam aus Supernatural, Jared Padalecki, bevor er sozusagen bei Supernatural eingestiegen ist.
Das ist natürlich auch sehr verwirrend für alle Fans von Game of Thrones.
Witziger Side-Fact. Also da auf jeden Fall, das ist für mich auch so der Inbegriff von Doppelhauptrolle. Zwei Co-Hauptrollen im Prinzip. Und auch immer noch eine große Empfehlung, kann man sich echt mal hinsetzen und dann nicht wundern, wenn man dann erst nach 7 Staffeln wieder aufwacht.
Aber da sind ja an sich die beiden Hauptfiguren, sind sich eigentlich super ähnlich. Aber gerade, also so halt dann, aber es gibt so minutiös im Detail halt Unterschiede und gerade das wird natürlich dann ausdiskutiert und da entsteht die Streitigkeit.
Genau, und ich glaube,
das sind jetzt nicht, weil normalerweise sind Duos ja, wie man es im Hollywood gestaltet, sehr unterschiedlich und dass dadurch eine gewisse Comedy oder eine Dynamik zwischen denen, aber bei dem ist, die sind sie ja eigentlich recht ähnlich.
Ja, nee, das ist bei denen halt im Gegenteil, ne? Die sind ja, das sind die Mutter und die Tochter, natürlich, weil es für die Serie auch wichtig ist, die, auch selbst als Rory woanders ist zum Studieren, immer telefoniert und sich immer auf dem Laufenden halten müssen, was an dem Tag passiert ist und was in dem Leben gerade passiert ist und was der gemacht hat und der gemacht hat und so. Ja. Und es funktioniert.
Gut, dann hast du sonst noch Figuren, die ganz kurz sprechen, weil ich wäre jetzt durch mit meinen. Ja. Du hast ja, wenn du 15 Figuren hast.
Ja, ich habe 15. Ich mache mal jetzt so Liste Honorable Mentions, über die ich auch hätte sprechen können. Zum Beispiel habe ich da auch Saitama aus One Punch Man, der auch nochmal anders als Shinji einen Bruch von diesem Helden ist, der nämlich daran scheitert, dass er eigentlich so stark ist und immer gewinnt, denn er, wie der Name schon sagt, One Punch Man, die erste Staffel, eine sehr gute Anime-Staffel, die zweite, hat ihre Schwächen, aber er scheitert im Prinzip daran oder leidet darunter, dass er alle seine Feinde mit einem Schlag besiegt. Ja. Das ist wirklich egal, es gibt auch keine Ausnahme.
Ist dann quasi die nihilistische Figur, die man im Westlichen bei Rick oder BoJack Horseman kennt, die quasi sagen, alles ist sinnlos. Das ist dann quasi mal übertragen. Und wie sieht das im Anime aus, wenn eine Figur sagt, weil alle eigentlich ist sinnlos, was ich mache, weil in dem Fall, ich gewinne halt immer.
Genau. Hat und der ist aber noch Bedeutung. Die Vorstufe von, wollte ich jetzt sagen, Vorstufe zu BoJack Horseman, weil bei dem ist ja das Leben schon sinnlos. Und Saitama zumindest merkt langsam, dass es
Da finden wir uns am Anfang der Geschichte bei BoJack. Wir treffen ihn am Ende seiner Geschichte oder gegen Ende.
Ja.
Das stimmt, ja.
Ich habe noch, ich mache mal mit den Animes Schluss, da hätte ich auch noch zwei tolle Figuren gehabt, aber egal. Ich habe noch den High Plains Drifter, die Hauptfigur, also die, wie hieß denn der auf Deutsch, der Film? Verdammt nochmal. Clint Eastwood. Eigentlich
ein. Achso, das hat einen ganz generischen deutschen Titel gehabt, ne?
Ja.
Irgendwie Rache.
Irgendwas mit Rache. Also er spielt auf jeden Fall den typischen Racheengel. ich glaube, er sagt ganz wenig, wenn er überhaupt was sagt. Ich weiß gerade nicht, wüsste jetzt kein Zitat aus dem Film. Er kommt in ein Dorf und sucht dieses Dorf heim. Also er ist ein Racheengel, in Western
Rache. Ein Fremder ohne Namen.
Ein Fremder ohne Namen, genau. High Plains Drifter. Eigentlich ein Rachegeist, der ein Dorf heimsucht, dieses Dorf zerstört und wieder geht, weil dort was Böses getan wurde. Auch sehr spannend. Ich habe noch Tony Stark, weil den hätte ich gerne als Beispiel für, wie man eine Figur entwickelt und die dann in diversen Filmen und in einem ganzen riesigen Genre weiterführt und der dann auch wenig erklärungsbedürftig ist, fand ich auch sehr interessant.
Und zum Bösewicht sogar wird vielleicht mehr oder weniger, wenn man diskutieren könnte, ob er eine sogar die Bösewicht der Geschichte ist. Und auch für viel Schlechtes gesorgt hat.
Ja, genau. Ja. Auch also wirklich eine interessante Figur. Dann habe ich noch Sherlock Holmes / James Bond, weil die nämlich austauschbar, schauspielermäßig austauschbar sind und auch immer andere Background-Geschichten bekommen können und dass trotzdem jeder was damit anfangen kann und es funktioniert. Und trotzdem gewisse Marker brauchen, die gleich sind. Das ist auch interessant. Ich habe, wie gesagt, Rambo hätte ich auch gerne erwähnt, auch toller Film. Eigentlich auch ein schwer traumatisierter Mensch, der flieht eigentlich nur die ganze Zeit und wie eine, also es gibt ja diese Szene mit den Ratten und er ist ja im Prinzip eine Ratte, die flieht, also die gerade vorm Feuer flieht. Ist ein schönes Bild. Ich habe noch Clarice Starling aus Schweigender Lämmer. Auch eine tolle Figur. Ich habe Annie Wilkes, gespielt von Kathy Bates aus Misery. Stephen King Roman, auch toll, auch eine interessante Charakterentwicklung.
Das wäre auch so typische amoralische Heldin.
Ja,
in dem
ja
Fall.
Genau. Die fängt als Fan an, rettet ihren Lieblingsschriftsteller im Prinzip, der einen Unfall hatte und entwickelt sich langsam so zur, ja, sie nimmt ihn in zur Geisel. So, ja. Also das wären so Figuren. Ich habe auch Meredith Grey noch als sehr interessante Figur aus Grey's Anatomy, weil die so ein bisschen für mich so die Wandelbare ist. Also die wandelt sich eigentlich gar nicht und nicht stark, aber die kann immer reagieren. Deswegen funktioniert sie seit 800.000 Millionen Staffeln. Wobei sie jetzt, glaube ich, den Rückzug angekündigt hat. Also sie testen jetzt in der Staffel schon an, wie es ohne sie ist. Weil sie ist jetzt lange weg sozusagen.
Hatte ich auch gelesen, die Überschrift, dass sie jetzt aufhört. Nach 17 oder so Staffeln?
Ja, 18? Ja, ist schon echt lange. 20? Ja, wobei sie auch mal gesagt haben soll, also die die Hauptdarstellerin, Ellen Pompeo, glaube ich, ja, soll mal gesagt haben, naja, sie hält nicht so viel davon, das ist jetzt so ein Zitat aus dem Kopf, sie hält nicht so viel davon, immer wieder dem nächsten großen Ding nachzujagen, sondern sie genießt es auch sehr, und das fand ich sehr sympathisch, sie genießt es auch sehr, im Showbiz zu arbeiten und trotzdem pünktlich nach Hause zu kommen und ihre Familie zu sehen. Und ich glaube, sie war lange, wenn sie es nicht sogar ist, die bestbezahlte Seriendarstellerin der Welt. Also meckern kann man nicht, glaube ich.
Dass man da noch keine krassen Überstunden machen muss und irgendwie immer auch zum gleichen Set gehen kann, wahrscheinlich das in der Nähe vom Wohnort hat und irgendwie nicht um die Welt immer reisen muss. Kann ich verstehen.
Ja, ist ein guter Lebensstil. Auf jeden Fall. und Außenszenen gibt es auch nicht, also man muss auch nicht viel reisen. Ja. Gut, also ich würde jetzt einfach mal den Sack zumachen. Stehen noch ein paar auf der Liste, aber den haben wir schon. Wir haben ja schon wieder viel.
So viel.
Wir haben noch zwei kurze News. Willst du es sagen?
Kevin Spacey hat der Zeitmagazin ein Interview gegeben und das Zeitmagazin hat das auch sehr gerne abgedruckt und geführt. Mit auch Bildern und so auf dem Cover schön. Kevin Spacey erwartet gerade seinen letzten gerichtlichen Termin. Er hatte jetzt schon 3 quasi gehabt wegen sexueller Belästigung und Missbrauch. Bei 2 wurde er schon freigesprochen. Jetzt ist noch das 3. offen in England. London, glaube ich. Und da gab es quasi jetzt noch ein schönes PR-Stück für von der Zeit, wo er sich noch ein kleines bisschen uneinsichtig zeigen darf, könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Sehr interessant, dass man das heutzutage noch so macht. Also, dass die Zeit sagt, jo, er ist natürlich ein Weltstar immer noch. Und das wurde auch jetzt schon, haben das auch amerikanische Medien haben das auch schon aufgegriffen, dass hier irgendwie ein deutsches Medium Zugang zu ihm bekommen hat. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich nötig ist, ob man da wirklich so einer Person jetzt nochmal so eine große Bühne geben darf, wo es natürlich auch nicht um die Anschuldigungen und die Vorwürfe geht. Wurde zumindest auch transparent gemacht, dass dem Interview nur zugestimmt wurde, wenn man nicht darüber spricht.
Das finde ich halt sehr schwierig. Also ich muss sagen, er ist 2-mal freigesprochen worden. Das ist aber trotzdem...
Heißt nicht, dass er nicht unschuldig,
das heißt nicht, dass
er es nicht gemacht hat.
Ja, genau. Ja, so. Also ja, Genau. Es gab ja noch deutlich mehr Vorwürfe, die nicht vor Gericht betrachtet wurden, auf jeden Fall. Aber unter der Bedingung, journalistisch, ne, unter der Bedingung, dass man genau über das wichtige Thema, was mit ihm zu tun hat, nicht redet, ne? Und dann räumt man ihm, der ja sowieso Weltstar ist, auch nochmal Rechtfertigung ein. Selbst dann. Und das, wenn man das vorher ausspricht, finde ich das super schwierig. Also muss ich wirklich sagen, finde ich echt schwierig.
Er hat aber auf jeden Fall angekündigt, wenn er jetzt nochmal freigesprochen wird in seinem dritten Prozess, dann erwartet er eigentlich, dass dann die Filmstudios wieder auf ihn zukommen und er wieder Filme drehen kann.
Ja, gut. Kommen wir zu Pumuckl.
Pumuckl.
Pumuckl finde ich irgendwie das schönere Thema, auch wenn ich noch nicht ganz weiß, was ich für eine Meldung halten soll.
Da kommt jetzt bald, am 24. Juni auf dem Kinderfilmfest in München, findet die Premiere von Pumuckl statt. Es gibt eine Neuverfilmung der Pumuckl-Serie mit dem neuen Meister Eder tatsächlich, der in der Geschichte der Neffe, glaube ich, ist oder irgendwie der Sohn vom echten oder vom originalen Meister Eder.
Ja.
Aber auch Pumuckl tritt natürlich wieder auf. Aber seine Synchron, was das Problem ist, seine Synchronstimme, die ist schon vor einigen Jahrzehnten verstorben. Ich glaube schon Anfang der 2000er. Was hat man gemacht? Es wird zwei Tonspuren geben, die sich Leute dann, die das Ganze auf RTL Plus sich anschauen, also den Streaming-Anbieter von RTL. Mal gucken, wie sie es dann im Fernsehen machen. Da gibt's so, dann wird sich entschieden für eine Variante. Bei RTL Plus, wie gesagt, die Wahl zwischen zwei. Und das ist einerseits die neue Synchronstimme. Das ist Maximilian Schaffrott. Der wird Pumuckl sprechen. Aber es wird auch eine zweite Variante geben, wo die Stimme von Maximilian Schaffrott mit Hilfe von KI-Technologie so verändert wird, dass es wie der Original Pumuckl-Sprecher klingt. Also es wird, wie gesagt, nicht hundertprozentig KI generiert sein, diese Stimme, sondern die ist verändert. Die Stimme des Synchronsprechers durch eine KI angepasst, damit sie wie das Original klingen soll.
Wir haben ja schon, eine KI-Folge gemacht, da haben wir das auch angerissen, auch so ein paar moralische Diskussionen, da könnt ihr gerne mal reinhören. Sollen wir jetzt nicht alles wiederholen, ist nicht ganz einfach alles. Ich weiß nicht, wie findest du das? Pumuckl hat bei mir sehr zu einem Teil von der Kindheit gehört. Ich finde es ehrlich gesagt schwierig, das jetzt neu aufzulegen. Hab da Mixed Feelings, auch wenn es natürlich vollkommen in Ordnung ist, das zu machen. Aber Meister Eder war immer mein Opa. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber es ist dann einfach für eine neue Generation.
Ja, das ist ja dann auch in Ordnung. Ne? Die gezeichnete Version vom Bayerischen Rundfunk, immer toll. Auch dieses Sound, wenn er sich unsichtbar macht oder Pumuckl oder sie, ich weiß es gar nicht. Obwohl der Pumuckl, es ist der Pumuckl. weiß ich nicht. Also an der Stelle vielleicht, also ich sag mal so, der letzte Neuaufgriff, den ich von RTL gesehen habe, auf RTL 2 X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes, war ein richtiger Reinfall. Ich hoffe, also das wünsche ich dem Pumuckl nicht. Bis dahin muss ich mal kurz hier die journalistische Distanz verlassen und mal schamlose Werbung für meinen Arbeitgeber machen. Oder also nicht direkt meinen Arbeitgeber, aber für die ARD machen. In der ARD-Audiothek gibt es die alten Pumuckl-Versionen als Hörspiel. Ist sehr toll.
Auch nicht schlecht.
Ist sehr toll. Hör ich manchmal sehr gerne.
Aber wie findest du es, dass jetzt halt hier durch KI-Unterstützung die Originalstimme irgendwie reproduziert wird? Wie es am Ende klingt, wissen wir jetzt noch nicht, aber wird wahrscheinlich schon funktionieren.
Sicherlich. Ich find's schwierig. Also gerade weil die Person, die ja gestorben ist, die Synchronstimme war, eben klar, ne, sicherlich ist das rechtlich safe. Sonst würden sie es nicht machen, das werden sie geprüft haben vorher. Ja. Aber die Frage ist, ist das Recht schon auf dem aktuellen Stand, ne, was KI, Recht entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Und wenn jetzt KI dazu kommt, da werden sich einige rechtliche Fragen ergeben, die noch geklärt werden müssen. Die gehört dazu, aus meiner Sicht. Und ich habe meine Stimme selbst jetzt letztens mal reproduziert, um das mal auszuprobieren. Einfach, es war so ein freies Tool, ne? Aber es ist schon erschreckend. Es ist schon erschreckend. Und wenn ich mir vorstelle, dass da ich habe ein paar Leute gefragt, die juristischen Background haben, die waren sich jetzt nicht ganz so sicher, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, das zu verhindern im Internet, weil gerade das ist auch auf amerikanischen Servern und so weiter. Du stimmst zwar zu, dass du die Verwertungsrechte von der Stimme hast, die du da hochlädst, aber nichts hindert mich daran, das einfach mit deiner Stimme zu machen und die dann vielleicht für irgendwas zu verwenden. Dann klag doch mal, versuch's doch mal. Auf welcher Grundlage? Schwierig. Persönlichkeitsrechte, ich weiß es nicht. Urheberrecht trifft, glaube ich, nicht zu, weil die Stimme an sich keinen in dem Sinne der Urheberrecht ein schützenswertes Gutes, weil da ist keine keine Schaffensleistung, keine dahinter irgendwie. Super schwierig. Ich finde es komisch. Ich finde, es hat einen Beigeschmack. Ich finde, man hätte auch einfach sagen können, wir machen einen Neustart und das machen wir mit einer neuen Stimme.
So. Ist es ja auch.
Ja, aber toll, aber dann trotzdem.
Jetzt ist natürlich dann der Einstieg und irgendwann ist das vielleicht ganz, ganz weg. Ist dann vor allen Dingen, was ich dann befürchte, dass natürlich damit dann man keine Profis mehr unbedingt engagieren muss. Na, und jetzt denkt man das. Und um die schlechter zu bezahlen. Oder halt eben die man hat, die kann man sagen, hier, du musst dich jetzt eh nicht so sehr anstrengen mit deiner Stimme. Wir können das alles in kürzerer Zeit aufnehmen. Ja. Was im Prinzip heißt, du kriegst weniger Kohle von uns. Und eigentlich ist es dann nur natürlich ein Mittel, um irgendwie die Kosten zu drücken. Und eh schon eine Branche, die sowieso jetzt nicht viel verdient, die aber übelst wichtig ist, hier weiter zu entmachten. Ja. Am Ende mal gucken, ob wirklich dann die Technik das überhaupt halten kann. Ja. Bin ich immer auch noch fraglich, ob das dann wirklich effizienzsteigernd ist, weil es ja trotzdem viel Arbeit erfordert, dass da sich jemand nochmal hinsetzt. Man kann nicht einfach einen Zauberknopf drücken und die KI macht auf einmal aus der tiefen Stimme eine ganz hohe Stimme. Ja. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Keine Ahnung, kann natürlich sein, dass es das irgendwann dann so einfach ist. Ja. Aber trotzdem,
ich
dann immer auch Leute geben, die es dann machen.
Ich verstehe total die Sorge der Sprecherinnen und Sprecher, ne? Weil ich war letztens auf den Medientagen hier in Mitteldeutschland, also großes, eigentlich bei uns das größte Medienbranchentreffen und mit Panels und Diskussionen und so weiter. Und da ging es auch dann um KI und da auf dem Panel, auf der Bühne saß ein Vertreter von einer großen Privatradiokette und aus dem Publikum meldete sich ein Herr, der sich vorstellte als irgendein Vorstand von irgendeinem SprecherInnenverband, welchen weiß ich nicht mehr so genau, und fragte dann eben auch, also im Radio gibt es ja einen sehr großen Bedarf auch für Station Voices und so, ne, jetzt nicht unbedingt, die BerichterstatterInnen machen schon meistens ihre Sache selbst, das sind jetzt nicht so ausgebildete SprecherInnen, aber für ModeratorInnen, für Leute, die Werbung sprechen. Ansage. Genau, es ging da, glaube ich, da ging es, glaube ich, bei der Frage und bei dem Beispiel ging es um Werbung, um Werbesprecherinnen. Und da war die Frage, wie sieht denn das mit KI aus? Und der Vertreter der Privatradiokette, der versuchte das dann so ein bisschen so zu umschiffen und sagte so, naja, klar, wenn wir irgendwie sehr stark regionalisieren, also in Werbung in verschiedenen Regionen anders darstellen wollen, dann braucht man für bestimmte Regionengrößen braucht man da über hunderte von Takes und wenn man dann am Vorabend die Buchung bekommt vom Kunden, dann kann das ein menschlicher Sprecher ja schon rein physikalisch gar nicht umsetzen, dann wäre man natürlich mit so einer KI auch in der Lage und so weiter, die natürlich nur auf Grundlage von einer Sprecherstimme und so weiter. Subtext, wenn es Geld bringt, wird's gemacht. Punkt.
Genau. Ja. Ist natürlich auch immer, ich glaube, ich am Ende Bullshit, was da immer erzählt wird, weil es hat bisher auch immer funktioniert und also es ist sich einfach dann eine Ausrede irgendwie, damit man es eben benutzen kann, eben irgendwie denkt, es spart Kosten.
Mein Punkt ist, und wir haben diese Debatte mit diesem ersten Anime, wo es dann die Hintergründe schon von der KI gemacht wurden, als Test von Netflix Japan, in Anführungsstrichen, es wird kommen. Es wird kommen, es kommt ja schon, es läuft ja schon. Und bei allem, was jetzt gesagt wird, in Sachen, wir müssen jetzt eine Pause machen mit KI und so, so funktioniert der Kapitalismus nicht, glaube ich. Natürlich wird man irgendwie eine Möglichkeit, also wird man versuchen zu regulieren und regulierend einzugreifen. Und ich bin auch guter Dinge, dass das vielleicht besser funktionieren kann als beim Internet, weil man ein bisschen vor der Welle schwimmt statt, oder in der Welle schwimmt, statt der immer zu hinterher zu sein, wie es vor ein paar Jahren war. Oder vor 20 Jahren war. Aber ich glaube, das wird kommen. Und man muss sich dann wirklich damit auseinandersetzen. Und es werden sicherlich auch bestimmte Jobs dadurch sich wenigstens verändern, wenn nicht sogar verloren gehen. Ob das jetzt die Sprecherinnen und Sprecher sind, das weiß ich nicht genau. Aber es werden sich Jobprofile verändern, sage ich mal so, mindestens. Und davor.
Wir müssen muss auf jeden Fall gekämpft werden, damit eben genau
eben nicht
weiter Kosten gedrückt werden, dass eben auf die Arbeitnehmer.
Auf jeden Fall. Also es ist jetzt, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt, das mitzugestalten und sich damit zu beschäftigen. Und wenn man jetzt die Augen davor verschließt und sagt, weiß ich nicht, ich mache das nicht mit und ich verschließe mich dem und ich will damit nichts zu tun haben, dann ist man in 5 Jahren, in 10 Jahren, kriegt man, glaube ich, Probleme. Also in manchen Bereichen, in manchen Bereichen. Es gibt bestimmt Bereiche, die die KI nicht machen kann. Sicherlich. Ja.
Das wird auch wahrscheinlich dann noch entdeckt werden, in welchen Bereichen es eben nicht so gut funktioniert. Und huch, die kann eben doch nicht alles.
Ja.
Da wird sicherlich auch noch viele Learnings.
Aber ich bin mir relativ sicher, Pumuckls Stimme wird sie können.
Ja, das gehört vielleicht schon dazu. Da gibt es viel Referenzmaterial in den Archiven.
Total. Gut, dann haben wir die Diskussion, die große KI-Diskussion jetzt auch noch so, abschließend. Haben wir
abgeschlossen. Ne? Da braucht es eigentlich auch keine mehr. Das könnt ihr jetzt auch bei jeglichen Panels, könnt ihr das gerne benutzen.
Macht man, kurz so, einspielen, macht man so nebenbei.
Immer mit Quellenangabe. Dann haben wir eigentlich auch alles gelöst.
Ja. Gut, haben wir das wieder. Also ich glaube, es braucht auch bei uns nochmal, es wird nicht die letzte KI-Diskussion gewesen sein, es wird nicht die letzte KI-Folge gewesen sein, weil da kommt einiges auf uns zu. Ne?
Ja.
Gut, dann war es das wieder. Schöne Woche.
Macht's
Tschüss, gut. Macht's gut.
Ciao.